sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Was war das denn für ein Geräusch?
Ja, sorry, ich muss mich nochmal am Rücken kratzen. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, hat das ein komisches Geräusch aus mir rausgeholt. I don't know. Hallo Till.
Wie geht's?
Schön, dich zu sehen. Mir geht's ganz gut. Ich sitze an meinem Lektorat und beneide dich, weil du hast mehr oder weniger final abgegeben. Oder jedenfalls hast du mir ein Video geschickt, wie du dein Manuskript ausdruckst.
Also bei mir braucht es, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen mehr Schleifen. Und du druckst es aus, bevor du es an den Verlag schickst. Ich drucke es dann immer aus, wenn eigentlich alle schon dran gearbeitet haben. Aber jetzt im Moment lese ich so ein bisschen parallel, weil ich mir in diesem neuen Genre Thriller, oder wie meine Großmutter früher zu sagen pflegte, Thriller, ich mir auch nicht sicher bin, ob das wirklich alles so, also ich möchte dann schon bestimmte Sachen nicht falsch machen. Ich möchte aber auch bestimmte Sachen so machen, wie ich sie immer mache. Und dann muss ich einfach auch noch mal ein bisschen gucken. Hast du denn jetzt ein großes Gefühl von, weiß ich nicht, das Ende ist ja, wie geht's dir? Du hast total wenig Zeit. Ich bin irgendwie ein bisschen gestresst, wenn ich mir das anhöre.
Ja, aber das liegt.
Dass dein Buch im Januar erscheint und nächste Woche gedruckt wird quasi.
Ja, nein, nicht ganz, aber es muss Anfang Oktober in den Satz tatsächlich. Ja, es ist nicht so viel Zeit, aber das Gute ist, dass bei mir im Verlag ja parallel meine Lektorin schon immer mitgelesen hat. Also die kannte jetzt im Grunde schon alles und da war jetzt nicht zu erwarten, dass jetzt noch wirklich große, super stressige, das nochmal neu, Ende bitte anders und so. Also hätte natürlich passieren können, aber ist nicht passiert. Und insofern sind jetzt tatsächlich nur noch so sprachliche Sachen zu machen und hier und da vielleicht mal irgendwie drei Sätze dazu oder welche wegstreichen, eher drei Sätze dazu bei mir als was wegstreichen. Und das ist handelbar auch in der Kürze der Zeit. Aber das liegt wirklich nur daran, dass jetzt keiner überrascht ist über das, was da, was sie da auf dem Schreibtisch haben, weil das jetzt alle, die damit arbeiten müssen, fast schon komplett kennen. Das ist eigentlich, glaube ich, der einzige Grund, warum das mit dieser knappen Timeline irgendwie geht.
Wir sprechen ja heute über Ängste. Hast du Angst vor dem Lektorat, also vor der lektorierten Fassung? Hast du Angst davor, zwischendurch Sachen an deine Lektorin zu schicken?
Es geht, weil wir uns ja inzwischen ganz gut kennen. Aber ich hatte jetzt tatsächlich, weil es beim letzten Mal so war, dass wirklich ganz kurz vor knapp ich dann doch noch mal relativ heftig eingreifen musste in das Produkt. Davor hatte ich ein bisschen Angst, dass das wieder passiert. Und ja, ich habe natürlich, also aber das geht wahrscheinlich allen so, immer so ein bisschen Angst davor, mir das anzugucken und so auf meine, ich habe dir glaube ich auch geschrieben, es fühlt sich für mich immer so ein bisschen an, als würde man wirklich tagelang beim Friseur sitzen und sich die ganze Zeit ins eigene Mondgesicht glotzen. Also diese Konfrontation mit den eigenen Unzulänglichkeiten, der man halt nicht entgehen kann, die finde ich schon auch immer ein bisschen schmerzhaft. Aber ich habe festgestellt, dass ich diesmal nicht so schrecklich viel Angst davor hatte. Ich glaube, weil andere Ängste das mehr überlagern. Wie ist es bei dir? Hast du Angst vor dem Lektorat?
Jetzt muss ich natürlich wirklich gleich wissen, welche anderen Ängste. Nee, eigentlich nicht. Also es ist tatsächlich eher so, dass ich mich oft auf das, also es ist für mich auf alle Fälle, ich freue mich dann eigentlich auf die Arbeit der anderen, auf die Arbeit der Lektoren und ich empfinde auch oft, also dieses Buch entsteht jetzt mit zwei Lektorinnen wieder, einer im Verlag, der Kollegin im Verlag und dann einer freien Lektorin, die den Text sprachlich bearbeitet, was jetzt die Verlagslektorin vielleicht nicht unbedingt in der Tiefe macht, weil sie sich eher darauf konzentriert, sind bestimmte Plotsachen, die wir besprochen haben, wie habe ich das umgesetzt, ist das alles so, wie wir alle das immer wollten oder ist es irgendwie aus dem Ruder gelaufen? Und ich freue mich auf diese Arbeit, ich gucke mir das super gerne an und es entsteht halt auch immer so ein Dialog dann in diesen ja, diese Word-Kommentarfunktion ist eigentlich relativ furchtbar, finde ich, aber inhaltlich finde ich es dann immer sehr schön. Es geht mir aber tatsächlich, und das finde ich super interessant beim Thema Ängste, über das wir komischerweise noch nie gesprochen haben, es geht mir auch genauso wie dir. Also ich habe eher tatsächlich auch vorher dann, bevor das zurückkommt, Angst, vielleicht auch einfach ein starkes Unbehagen bei der Aussicht, mich mit meinem eigenen Kram jetzt schon wieder zu konfrontieren.
Ich finde es aber, hast du das bewusst entschieden, weil ich finde das ein total super Ansatz, sich halt immer wieder zu sagen, die machen jetzt ihre Arbeit, weil ich rutsche dann halt immer auf so eine emotionale Ebene, was natürlich totaler Quatsch ist, weil das ist ja deren Job. Die machen ja einfach nur ihren Job und es hat überhaupt nichts mit mir als Person zu tun oder so. Vielleicht muss ich mir das einfach nochmal auf Post-it schreiben.
Ja, und ich muss sagen, also es ist interessant, weil sowohl mit der Verlagslektorin Lea Daume von Rowohlt und der Textlektorin, mit der ich seit vielen Jahren zusammenarbeite, Katharina Rottenbacher, ich habe lustigerweise gerade darüber nachgedacht, weil Katharina mir so geschrieben hat, hey, ich habe jetzt den Text bekommen, ich freue mich auf die Arbeit mit dir. Und es war auch oft so, dass mit Lea, dass es irgendwie dann zwischendurch so heißt, oh ja, super, es ist so eine schöne Zusammenarbeit oder ey, also so dieses, es gehört schon auch dazu, dass man sich gegenseitig, finde ich, daran erinnert und beide machen das entweder, weil sie mich kennen oder weil es ihnen einfach natürlich auch irgendwie liegt. Also beide, wir betonen alle immer diesen Aspekt der Arbeit, aber eben auch der gemeinsamen Arbeit. Und das ist tatsächlich das, was mich, ja, du hast total recht, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und ich habe tatsächlich bei meinem allerersten Buch, Anfang des Jahrtausends, Der kleine Beziehungsberater, was so ein etwas essayistisches Buch über Beziehungen von Menschen zu Beginn des Erwachsenenlebens und so weiter war. Und da habe ich wirklich, ich habe mich sehr persönlich von der Lektorin angegriffen gefühlt und habe sie auch sehr persönlich zurück angegriffen. Und das ist, wir haben uns dann wieder vertragen, aber wir hatten, glaube ich, beide nicht die Instrumente, wirklich zu begreifen, was hier gerade passiert. Ja, es ist halt wirklich einfach, ja, die Arbeit der anderen.
Ja, aber das ist ja auch tatsächlich, also ich meine, das ist ja, kann ja durchaus passieren, dass man halt an jemanden gerät oder dass zwei Menschen aneinander geraten, die einfach auf einer komplett unterschiedlichen Welle schwingen, eben auch sprachlich auf einer total unterschiedlichen Welle schwingen und dann ist es ja super, super, super hart, das nicht auf so eine persönliche Ebene zu ziehen. Also
total.
Da habe ich total.
Das habe ich zwar noch nie erlebt.
Ich habe es bei anderen mitbekommen. Ich habe es auch.
Du hast es bei mir mitbekommen.
Ja, ich habe es auch schon mal bei dir mitbekommen, aber ich habe es auch schon bei anderen mitbekommen. Also es ist nicht so unwahrscheinlich. Ich habe da, glaube ich, tatsächlich jetzt einfach großes Glück.
Total. Und da gebe ich dir total recht. Also ich muss auch wirklich sagen, ich habe in den letzten Jahren auch total Glück gehabt, aber in der Vergangenheit habe ich es auch erlebt. Und da ist es dann schon so, wenn man so in der, auch in so Vorbesprechungen merkt, möglicherweise gibt es hier einfach auch Kommunikationsschwierigkeiten oder es gibt Persönlichkeitsunterschiede oder, ja, genau, manchmal, es gibt ja auch einfach Sachen wie Sympathie und Antipathie. Und dann habe ich auch Angst gehabt vor dem Lektorat, weil ich gedacht habe, ach du Scheiße, okay.
Weil du schon wusstest, du musst in einen Konflikt gehen, auf den du eigentlich keine Lust hast.
Na, ich habe natürlich auch nicht so richtig Lust, mich anzustrengen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe sowieso ganz klar festgestellt, als ich heute Morgen noch mal bei einem Spaziergang über den Friedhof und einem Besuch bei deinem Onkel, habe ich irgendwie drüber nachgedacht und habe gemerkt, dass eigentlich das Einzige, was mir beim Schreiben gar keine Angst macht, wirklich so dieser Schreibvorgang an sich ist. Und das ist auch der Einzige, wo ich wirklich die Anstrengung nicht scheue, würde ich sagen. Aber sobald ich mit dem eigentlichen Schreibprozess fertig bin, möchte ich es mir eigentlich so leicht wie möglich machen. Und wenn dann jemand kommt und anfängt, ungewöhnliche Formulierungen im Text in Anführungszeichen zu setzen oder Redewendungen in Anführungszeichen zu setzen, was ich alles schon gehabt habe, oder wovor ich auch wirklich richtig, richtig Angst habe, ist die
Fluch.
Ist keine Schriftart. Mhm. Vielleicht ist das eine Schrift, also wenn irgendwas dann kursiv markiert wird oder so. Und wenn ich sowas, also das macht mir dann einfach so viel Arbeit, darüber zu diskutieren oder das, davor habe ich wirklich dann total Angst. Und ich habe schon auch Angst vor diesem Fremdheitsgefühl, was zwischen zwei Menschen, die doch eigentlich zur gleichen Zeit den gleichen Planeten bewohnen und im Grunde genommen die gleiche Bedürfnispyramide abarbeiten. Aber wenn man dann so merkt, man hat wirklich überhaupt keine gemeinsame Basis.
Ja, warum verstehen die nicht, dass ich recht habe? Warum verstehen die das nicht?
Ja, genau wie du gerade gesagt hast. Alleine dieses, wenn jemand aus sagte er, schmunzelte er oder polterte er macht, dann habe ich das Gefühl, wir haben gar keine, es gibt gar keine Basis für den Art von Austausch. Und das macht mir Angst.
Ja, ja, das verstehe ich. Ich glaube, meine Ängste sind dann, gehen dann wirklich, die sind total irrational und ich muss aktiv dagegen arbeiten, mir halt nicht vorzustellen, dass da meine wirklich super süße Lektorin sitzt und die ganze Zeit denkt, oh Gott, was schreibt, was machten die da schon wieder? Warum?
Okay,
warum muss die immer, warum kann die nicht mal eine Seite schreiben, auf der nicht fünfmal das Wort schließlich steht? Oder weißt du, solche Sachen. So, das macht sie zu 100% nicht. Aber das sind meine, das sind im Grunde meine Ängste. Dass im Grunde alle mit den Augen rollen und denken, ja gut, jetzt wieder Schröder, na, was soll's? Ja, komm, wir drucken das weg. Wird schon passen, so. Und dann, um mich nicht zu verletzen, mir so ein bisschen das Köpfchen streicheln. Das ist meine irrationale Angst, gegen die ich so innerlich anarbeite.
Hast du diese Angst die ganze Zeit oder wann oder wird die beim Schreiben Richtung Abgeben immer mehr oder entsteht die erst nach dem Abgeben oder geht's mit der eigentlich sogar schon los in das Projekt rein?
Ach, dieses Das wabert schon die ganze Zeit eigentlich unterschwellig mit, aber ich werde besser darin, das in Schach zu halten. Ich glaube, das wird nie ganz weggehen. Es ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich meine, Angst kann einen ja auch ein bisschen antreiben und motivieren, solange man das irgendwie eingehegt kriegt. Aber ich habe auch tatsächlich nach dem Abgeben über wirklich kein Gefühl zu meinem eigenen Text. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt letztes Mal im Podcast schon erzählt habe oder ob ich es nur dir erzählt habe, dass ich für so ein paar Anschlussgeschichten halt immer mal in die alten Bücher reingelesen habe und dann immer dachte, oh ja, so ist eigentlich richtig gut, oh, so richtig gute Bücher. Und ich weiß aber, dass ich bei beiden Büchern dieses Gefühl nicht hatte, als ich das Manuskript abgegeben habe, sondern einfach wirklich überhaupt kein Gefühl dazu hatte. Und so ist es jetzt wieder. Ich habe überhaupt kein Gefühl dazu. Leute, die es gelesen haben, sagen mir, es ist super. Aber ich kann es selber nicht, noch nicht fühlen. Vielleicht erst mit Abstand. Und weil ich das jetzt aber langsam ja schon irgendwie auch kenne bei mir, kann ich auch mit diesen ganzen Versagensängsten, diesen irrationalen, in Wahrheit hassen dich alle, in Wahrheit finden das alle doof, also kann ich besser umgehen, weil ich das jetzt schon ein paar Mal hatte und offensichtlich zu Unrecht hatte. Insofern geht das irgendwie. Aber unterschwellig ist es immer da.
Okay, also das heißt, diese Ängste können wirklich nur durch Erfolgserlebnisse geheilt werden oder sie können immerhin durch Erfolgserlebnisse geheilt werden.
Ja, und mit ein bisschen Abstand dazu, offensichtlich. Ja.
Ich frage mich überhaupt, ob das Wort Abstand, also ich frage mich, ob wir beide im Unterhaltungsgenre nicht einfach auch nicht genug Zeit haben. Ich frage mich, also weil ich habe diese Erfahrung nicht, ob ein wirklich hochliterarischer Text, der vielleicht einer anderen Verwertungslogik folgt, ob der eigentlich auch ganz anderen Produktionsbedingungen unterliegt. Also wenn du sozusagen, ja, ich frage mich, wie es wäre, ich frage mich, ob dann jemand, der wirklich ein Kunstwerk erschaffen möchte, seinen Text oder ihren Text ein Vierteljahr liegen lässt und sich dann nochmal in Ruhe durchliest und dann vielleicht sogar nochmal neu ansetzt und dann nochmal liegen lässt und so weiter. Es ist was, wonach ich mich zwischendurch immer wieder sehne, wo ich aber auch ganz oft denke, also zum Beispiel ein Kriminalroman oder ein Thriller steht nicht dafür, dass du dann sagst, so und jetzt zieht der Schöpfer sich nochmal auf seine Latifundien zurück und kontempliert und kehrt dann zu seinem Opus zurück und guckt es sich nochmal mit ganz frischem Blick an, weil das ist er sich und seinem Oeuvre schuldig. Das steht halt überhaupt nicht dafür. Aber manchmal frage ich mich, ob es nicht dem Text, aber ob es mir nicht eigentlich total gut tun würde, diesen Abstand, den du gerade gesagt hast, dass man wirklich später drauf guckt und sagt, hä, wie geil. Also ich hatte das tatsächlich auch. Ich habe neulich zum ersten Mal versucht, ein Buch von mir nochmal zu lesen, Treue Seelen, weil ich das so, ich habe so zufällig reingeguckt und habe auch gedacht, okay. Aber ich bin dann wieder davon abgekommen, weil ich zwei Fehler gefunden habe, die mich dermaßen gebrochen haben. Aber so lächerliche, so wirklich lächerliche Sachen. Aber ich frage mich, wie gesagt, ich glaube, es steht, die Unterhaltungsliteratur steht vielleicht nicht dafür und vielleicht stehen auch unsere, die Art, wie wir arbeiten, nicht dafür. Aber sehnst du dich nicht manchmal danach, jetzt zum Beispiel, also stell dir vor, du hättest dein Buch vor einem halben Jahr zu Ende geschrieben und hättest es jetzt 400 liegen lassen, das wäre irgendwie toll, oder?
Nee. Nee, wirklich gar nicht. Wirklich überhaupt nicht. Grauenhafte Vorstellung.
Echt?
Also wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, weißt du was, Alena, jetzt lass dir mal mit dem nächsten Ding. Jetzt lässt du dir mal 5 Jahre Zeit. Jetzt machst du es mal richtig.
Nee, nicht 5, aber so, dass man es mal ein halbes Jahr liegen lassen kann. Lass dir mal 3 Jahre Zeit statt 2. Und ich mal 2 statt 1.
Du mal ein ganzes statt einem halben. Das wäre ja schon irgendwie schon ein Fortschritt. Nee, ich finde die Vorstellung, nee, das würde mich, glaube ich, noch mehr gruseln. Ich finde schon ganz, ja.
Echt? Okay.
Ich finde, also ich weiß, du findest es irgendwie bizarr, aber ich finde die Tatsache, dass es bei mir alles dann am Ende doch zeitlich immer relativ knapp bemessen ist und auf Kante gestrickt ist, nach hinten raus. Also ich kriege ja so viel Zeit, wie ich brauche, aber es gibt halt jedes Mal so quasi einen Point of No Return, wo ich sagen muss, ja, ich schaffe das jetzt bis da und dahin und dann geht sozusagen die Maschine los und dann muss ich es auch machen. Aber wenn ich davor gesagt, also wenn ich jetzt im Juni zum Beispiel gesagt hätte, ich musste bis Juni sagen, kriege ich das rechtzeitig fertig, so. Und ich habe gesagt, ja, ich kriege das rechtzeitig fertig. Wenn ich im Juni gesagt hätte, ich brauche noch ein halbes Jahr, dann wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Aber die Tatsache, dass es jetzt, dass nicht so viel Zeit vergeht zwischen Abgabe und Erscheinen, kommt all meinen Ängsten total entgegen. Also beziehungsweise es ist leichter, sie so in Schach zu halten, als wenn das jetzt alles noch ewig so vor sich hinsimmern würde. Glaube ich. Nee, ich finde das total gut.
Also, ja, bei mir wäre es halt, das einzige Problem wäre, das ist wirklich interessant, weil bei mir ist es genau umgekehrt, bei mir wäre das einzige Problem, wenn man mir gesagt hätte, du, weißt du was, ich habe es ja mal erlebt bei Treue Seelen, also wenn sie mir gesagt hätten, das Buch erscheint erst ein halbes Jahr später, du hast ein halbes Jahr länger Zeit, dann hätte ich es ja nicht, wie ich gerade mir ausgemalt und wovon ich eigentlich geträumt habe, nämlich es ist fertig, ich lasse es 4 Monate liegen und dann gucke ich es mir nochmal ganz in Ruhe an, sondern ich hätte einfach, wenn es hießen hätte, du übrigens, du hast ein halbes Jahr mehr Zeit, dann hätte ich einfach 4 Monate gar nichts gemacht und wäre dann 2 Monate lang, hätte ich mir total einen abgebrochen. Also bei Treue Seelen war es tatsächlich aber so, dass das Buch ja verschoben worden ist und zwar nicht wie bei dir damals, unsere Bücher sollten ja eigentlich sogar, das war das eine Mal, die sollten fast genau zur gleichen Zeit erscheinen. Und dann sind sie aber unterschiedlich in der Corona-Epidemie 2020 verschoben worden. Und deins war tatsächlich ja schon in der Fahne und so weiter. Also deins war echt fertig und meins war eher so in der, ja, also das Manuskript war halt fertig. Und ich habe mir das dann, aber ich hatte dann wirklich die Gelegenheit, nochmal so ein bisschen mit dem Buch zu sitzen. Und das war irgendwie, doch, ich fand das echt schön. Ich fand das wirklich schön. Und ich frage mich, ob das vielleicht deshalb auch das eine Buch ist, zu dem ich so im Nachhinein die positivsten Gefühle habe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, da hatte ich am wenigsten Angst am Ende, dass das, was ich eigentlich machen wollte, nicht dem entspricht, was am Ende dabei rausgekommen ist, weil ich halt irgendwie mehr Zeit damit hatte.
Okay.
Ist das eigentlich, entschuldige, ist das eine Angst von dir? Wir haben schon häufiger über dieses Walter Benjamin-Zitat, das Werk ist die Totenmaske der Konzeption gesprochen. Ist das eigentlich eine Angst von dir, dass das, was du dir am Anfang vorstellst und was du dir am Anfang vornimmst, was du vielleicht auch als Exposé oder so skizzierst, dass du das am Ende nicht richtig umsetzen kannst? Das war früher immer so eine Riesenangst von mir. Wie ist das bei dir?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also tatsächlich nicht. Aber vielleicht habe ich auch einfach noch nicht so super konkrete Vorstellungen davon, was es in mir auslösen soll oder sozusagen welchen Grad an Perfektion es zu erreichen hat in meiner inneren Perfektionsskala. Deswegen, nee, das ist nicht so meine Angst.
Mir geht's eher darum, so bestimmte, also ich versuche immer so für mich selber irgendwie so Stimmung oder Atmosphären oder so ein Vibe einzufangen und dann eben auch auszudrücken. Und es ist auch oft eigentlich die Stimmung und der Vibe. Das war jetzt zum Beispiel bei diesem Psychothriller, den ich geschrieben habe oder immer noch schreibe. Wir wissen es nicht, ich werde es heute erfahren. Der im April erscheint. Das ist so total Vibe-basiert am Anfang natürlich, dass ich so gedacht habe, Mallorca am Ende des Sommers. Es ist nochmal so richtig unheimlich warm in den Herbstferien. Es ist diese komische Hochsaison, ganz seltsame Stimmung. Und am Ende, ich habe dann schon immer Angst, Handlung und Figuren und so, klar, das geht alles. Aber das ist schon immer eine Sorge von mir, ob ich dann am Ende, wenn ich fertig bin, diese Atmo wiederfinde. Und deine Bücher sind ja eigentlich auch so total atmosphärisch getrieben. Mhm. Aber das ist gar nicht so ein Thema für dich.
Also das ist keine Angst. Es gibt inhaltlich andere Sachen, die mir Angst machen beim Schreiben. Also zum Beispiel wollte ich diesmal eine kleine Liebesgeschichte da irgendwie mit einbauen. Auch irgendwie eine schöne und glückliche Liebesgeschichte. Und ich kann einfach nicht.
Oh, endlich.
Ich kann einfach wirklich nicht gut aufschreiben, wie zwei sich verknallen. Es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe da irgendwie eine Sperre. Ich finde alles daran banal und also nicht am Gegenstand an sich finde ich gar nichts banal, aber ich merke, dass alles, was ich dazu schreibe, nicht dem entspricht, was ich eigentlich ausdrücken möchte.
Okay,
ich habe das Gefühl, da fehlen mir irgendwie die Bilder, die Instrumente, irgendwas, was noch nicht so komplett abgeschmackt ist. Ich finde, also Liebe zu beschreiben, Verliebtsein zu beschreiben, körperliche Anziehung, Sex, all diese Dinge, hör auf so dreckig zu lachen, Till. Es ist echt was ich echt schwer finde. Warum lachst du so?
Ja. Es ist teilweise eine Übersprungshandlung, weil ich es durchaus, also so es ist, glaube ich, tatsächlich so ein, ich empfinde es auch so. Und dann finde ich es irgendwie echt bemerkenswert und ich fand die Vorstellung gerade total witzig, dass du wahrscheinlich die einzige wirklich Bestseller-Autorin der letzten 5 Jahre bist, die es geschafft hat bisher, ohne irgendeine Art von, ist wohl dann auch so klar, diese Abwesenheit wirklich von romantischen oder romantisch unerfüllten Liebesgeschichten in den ersten 2 Bänden. Es gibt ja schon so ein bisschen Love und so weiter, aber es ist halt nicht so genau, wie du geschrieben hast.
Steht ja nie im Zentrum.
Mir wurde in dem Moment, ja, genau. Und ich, also eben gerade, ich musste auch lachen, weil mir in dem Moment klar wurde, entschuldige bitte, ich benutze jetzt einen Fachausdruck, wie du dich da drumherum geschummelt hast bisher 700 Seiten lang.
Ja. Oh Gott. Ja, warum? Ich weiß es nicht. Aber es diesmal habe ich es versucht. Und wird man dann ja sehen, ob das hingehauen hat.
Aber wenn ich dazu kurz als dein Therapeut was sagen
bitte?
Darf, du hast ja offenbar
Problem mit.
Bist du ja lernfähig.
Ja.
Also das, was du hast ja vor, was?
Ja, ich bin lernfähig.
Ich dachte, du hast mich nicht verstanden, dachte ich gerade. Ich dachte, wir hätten ein Tonproblem.
Nee, ich hab ein Problem.
Also du bist ja offenbar lernfähig, weil du gesagt hast, dass zum Beispiel diese Erwartung, alle finden es dann doch doof und so weiter, dass das natürlich mit belegbar, das war nicht so, dass dann diese Ängste weniger werden. Und jetzt hast du es halt einfach, also du hast es jetzt versucht und die Wahrscheinlichkeit, dass es geklappt hat, ist ja da. Mhm. Und dann wird diese Angst hoffentlich irgendwie auch weniger.
Du, ja, in 10 Jahren werde ich einen erotischen Thriller schreiben. Da kannst du schon mal warm anziehen, mein Freund. Den kannst du wirklich nur mit der Taschenlampe unter der Bettdecke lesen, sage ich dir.
Also was ich lesen möchte, ist der erotische Familienroman über 3 Generationen.
Gar keinen Fall.
Die deutsche Geschichte der letzten 100 Jahre als erotisches Fest der Sinne erzählt.
Ja. Das hat doch jetzt hier Dingens gemacht, der Schweizer, na?
Ja.
Genau. Wie heißt er nochmal? Nelio Biedermann. Der hat doch eine erotisch getriebene Familiengeschichte über die letzten 200 Jahre geschrieben. Ich fürchte, das ist was für die the younger generation. Also das sollen mal die Jungen wählen. Ja. Unter sich ausmachen, dazu bin ich irgendwie zu.
Also quasi das, was Günter Grass sein Leben lang gemacht ja. hat.
Männer bleiben irgendwie wild. Fickriger im Alter, was soll ich sagen? Es ist halt so. Ich, ja, keine Ahnung. Ach, lass uns nicht.
Das ist in, ja, was anderes ja. Bevor du mich gefragt hast, warum ich so dreckig lache, hast du gesagt, du weißt nicht warum, du weißt nicht, woher diese Angst ja. kommt. Und das ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen. Tatsächlich stelle ich mir diese Frage, ist es sinnvoll, die Gründe zu ergründen? Wir sind ja eben nicht bei einer Therapie oder so, sondern wir müssen irgendwas finden, was uns einfach ermöglicht, trotzdem weiterzumachen. Oder gibt es irgendwelche anderen Mittel? Also ich kann dir mal von so einer Angst erzählen, die mir, die für mich eigentlich ja auch der Auslöser war, dass wir über dieses Thema sprechen, glaube ich, dass wir überhaupt angefangen haben, darüber mal zu reden. Ich habe ja so eine total irrationale Abneigung. Abneigung ist vielleicht das falsche Wort. Und ich glaube schon, das Wort vielleicht Angst ist. Also ich habe so Angst vor Lesungen. Mhm. Und zwar kein, oder so ein Unbehagen. Also ich meine, ich glaube, dass ich wirklich eigentlich, nee, ich weiß, dass ich gute Lesungen mache. Und ich habe quasi auch noch nie wirklich eine richtig schlechte Erfahrung bei einer Lesung gemacht. Also ich habe dann am Ende mal auf Sylt vor 7 Leuten zwischen 2 Grünpflanzen vorm Eingang des Klos statt in dem mit für 300 Leute bestuhlten Saal gelesen. Und ich habe gegen schreckliche Hintergrundgeräusche angelesen. Und ich habe auch vor Menschen gelesen, die mit dem, was ich vorgelesen habe, nichts anfangen konnten. Und jede dieser Situationen war aber völlig okay. Und ich habe nie danach das Gefühl gehabt, oh mein Gott, war das schrecklich. Das heißt, es gibt objektiv überhaupt keinen Grund. Aber seit 2-3 Jahren fällt es mir total schwer, ich freue mich immer total, wenn es heißt, hey, kannst du eine Lesung machen? Mhm. Dann und dann, da und da. Und ich denke immer, oh ja, total gerne. Das ist das Schönste, was ich je gehört habe. Das mache ich auf alle Fälle. Und je näher das rückt, desto mehr bricht in mir eine Angst aus, die ich, darum habe ich das gerade mit den Erfolgserlebnissen gesagt, seit Jahren nicht durch Erfolgserlebnisse abschwächen kann. Und zweitens, für die ich nicht den Grund kenne.
Also du kannst nicht spezifisch sagen, wovor genau du Angst hast. Es ist einfach ein allumfassendes Unbehagen. Du willst da eigentlich nicht hingehen. Aber du kannst jetzt nicht sagen, warum genau.
Was ich kann dir genauso, doch, mir macht Angst, dass, ich mache mir total Sorgen die ganze Zeit um die anderen Leute. Mhm. Ich mache mir Sorgen, dass nicht genug Leute kommen, dass es dann für die VeranstalterInnen doof ist, dass das dann doof ist für die Leute, die da sind. Und wenn ich sehe, es sind total genug Leute da oder wenn ich das vorher vielleicht sogar schon weiß, dann mache ich mir irgendwie immer Sorgen, ja, dann mache ich mir trotzdem jedes Mal Sorgen, ob das, was ich da anbiete, eigentlich wirklich gut genug ist für das, was die Leute, dafür, dass die Leute dann da 60, 70, 80 Minuten ihrer Zeit opfern. Ich weiß es objektiv, aber ich kann es nicht lernen. Und es wäre ein bisschen unangenehm, weil ich natürlich mich frage, ob jetzt hier Leute zuhören, die vielleicht vorhaben, demnächst auf eine Lesung von mir zu gehen. Ich bin dann trotzdem ja auch, es ist alles daran, ist total irrational. Mhm. Und ich weiß nicht so richtig, also ich weiß wovor, ich weiß aber den Grund nicht. Mhm. Und ich lerne nicht daraus, Alina, was soll ich tun?
Hast du diese Angst auch, wenn du, also zum Beispiel, wenn ich dich bitte, meine Buchpremiere zu moderieren, so wie jetzt im Juni bei meinem Kolumnenband, hast du diese Ängste dann auch, wenn du mit jemandem anders auf der Bühne sitzt?
Nee, dann habe ich so eine ganz, wie ich finde, total angemessene Sorge, die ich aber nicht als unangenehm empfinde, dass ich dir und deinem Werk gerecht werden möchte, dass ich dem Anlass gerecht werden möchte. Aber da ist es interessant, dass du das sagst. Da kickt dann ein, das weiß ich, das kann ich und das kriege ich gut hin. Und dann bin ich so ein bisschen angespannt, weil es ja schon, es ist ja eine komplexe Tätigkeit, dann jemand anders so in Szene zu setzen und dir immer wieder auch, man musste ja dann auch wirklich die Würmer so ein bisschen aus der Nase ziehen und
so viele Brücken
und dann,
bauen.
Ja,
Hamburg
so
mehr
viele goldene
als
Brücken
Venedig
bauen.
Hat, ja.
Absolut. Und zwischendurch auch immer sagen, warum ziehst du so einen Flunsch, genau. Alina? Nee, also verstehst du, das ist, ich bin dann so, das ist so eine professionelle Anstrengung, weil es ist eine komplexe Aufgabe. Aber nee, und das andere, das ist interessant, stimmt. Ich habe in beiden Fällen kein Lampenfieber. Also ich habe eher dann in dem Moment, wenn es losgeht, und das finde ich total faszinierend, wenn es losgeht, ist es dann auch alles total vorbei. Und eigentlich ist es ehrlich gesagt schon vorbei. Ich gebe dir jetzt noch mehr Informationen. Wenn ich den Raum betrete und wenn ich sehe, dass der Raum total ungeeignet ist, so heller als unter einer Zahnarztlampe, ich aber kein Mikrofon habe und sichtbar nur Angehörige der BibliotheksmitarbeiterInnen da sitzen, dann weiß ich genau, hey, voll cool, wie schön hier zu sein, das wird ein super Abend, weil alle, das wird richtig nett. Und es macht alles überhaupt nichts. Also ich habe nie die Situation, dass ich dann da sitze und denke, ach du Scheiße, was mache ich denn bloß? Sondern es findet, wichtiges Detail, wie eigentlich bei allen Ängsten, alles hundertprozentig vorher und im Kopf statt.
Und du kannst, also weil du sagst, du bist nicht lernfähig, die Tatsache, dass du das jetzt schon hundertfach, diese Angst gespürt und sie am Ende für nicht notwendig befunden hast, das macht gar nichts mit dir. Es ist trotzdem jedes Mal dasselbe.
Nee, ich glaube, das Problem ist, also ich habe bis Corona sehr viele Lesungen, für meine Begriffe halt sehr viele Lesungen gemacht. Also ich habe ich habe ja relativ kurz hintereinander die Kriminalromane veröffentlicht und habe dann aus jedem so in einer kurzen Zeit, und zwar immer so innerhalb von 2-3 Monaten, 20 plus Lesungen gemacht, 20 ungefähr. Und es war für mich so, dass ich also in einer kurzen Zeit alle 2, 3, 4 Tage eine Lesung gemacht habe. Und da bin ich total in so einen Flow gekommen. Und seit Corona gehöre ich definitiv zu den KollegInnen, bei denen das sehr, sehr schwankt und wo manchmal auch sehr große Abstände zwischen den Lesungen sind. Und ich merke, dass ich richtig, also früher hatte ich das überhaupt nicht und seit diesem Break in der krassen Epidemiezeit mit Veranstaltungsabsagen und so weiter, also seit 3, 4 Jahren habe ich, es ist wie so, ich bin einmal so total rausgerissen worden und habe mich nie wieder dran gewöhnen können. Es ist ja ein total artifizieller und irgendwie auch total unerhörter Akt. Also du setzt dich dahin, du hast nicht mal ein fucking Musikinstrument und klappst ein Buch auf, was allen Leuten zugänglich ist und sagst, so meine Lieben. Und irgendwie, ja, ich betrachte das jetzt so vielleicht auch von Weitem und denke, was zur Hölle mache ich hier?
Ja.
Vorher.
Ja, wahrscheinlich, aber das ist ein bisschen wie mit der Flugangst, oder? Da ist die Angst ja am größten auch vorher und immer dann, wenn man lang nicht mehr geflogen ist. Und wenn man wieder ein paar Mal öfter geflogen ist, dann wird die Flugangst weniger. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Man ist natürlich wirklich, also ich meine, man ist, weil du sagst, man hat kein Musikinstrument und man hat das Gefühl, das ist halt so, als würde man Geige spielen vor einem Orchester, in dem alle auch Geige spielen. Also vor einem Publikum, in dem eigentlich alle auch Geige spielen können. Weil ein Buch lesen können die Leute ja auch selber. Dass man natürlich einfach schon sehr mit seiner ganzen Persönlichkeit da irgendwie zu genügen hat. Also insofern kann ich die Angst verstehen, so ungerechtfertigt sie in deinem Fall ist, weil du machst wirklich fantastische Lesungen. Aber du weißt ja auch. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was du dagegen tun kannst. Es tut mir leid.
Nö, also es ist ja, hat mir schon geholfen, drüber zu sprechen, ehrlich gesagt.
Ich habe eine irrationale Angst davor, dass ich zu spät komme. Also habe ich in allen sozialen Zusammenhängen. Ich bin immer diejenige, die zu früh ist und dann noch zweimal um den Block geht und so, weil zu früh kommen ja noch schlimmer ist als zu spät kommen. Aber ich habe auch bei Lesungen eine absolut irrationale Angst davor, da zu spät aufzuschlagen, dass da Leute auf mich warten müssen, dass das alles nicht hinhaut, dass ich da komplett verschwitzt irgendwie anlande und die Leute mich nicht in den Veranstaltungssaal reinlassen, weil ich einfach gar nicht so aussehe wie auf dem Foto. Was will die Alte hier? Ja, ist neulich schon passiert.
Mir auch, ja.
Neulich wurde ich zum Stühle aufstellen beordert, weil die Veranstalterin, die gerade dabei war, Plakate von mir aufzuhängen, ein Plakat von mir mit einem Foto mit von mir drauf in der Hand hatte, mir ins Gesicht geguckt hat und dachte, ich gehöre zum Catering-Unternehmen und sagte, ja, da hinten stehen die Stapelstühle, können Sie schon mal loslegen. Wann kommt eigentlich der Wein? Und ich so, ja, okay, nun starten wir. Hab ich schon mal angefangen, ein paar Stühle aufzustellen. bis ich gemerkt habe, dass es ein Missverständnis ist.
Ah, ich dachte, du hättest das Missverständnis den Rest des Abends nicht aufgelöst und dich dann
ja
erst in letzter Sekunde auf die Bühne geschwungen.
Und so, oh, wow. Und, nee, ich habe
echt Angst vorm zu spät kommen. Mega faszinierend. Schon.
Ich bin okay. Auch wie so eine Oma immer wirklich mindestens eine Stunde zu früh am Bahnhof und so. Also am Bahnhof, nicht mal am Flughafen, sondern am Bahnhof. Es ist eine meiner größten irrationalen Ängste und deswegen, ich fahre auch, wenn ich bei Lesungen bin, ich plane immer eine Tagesreise ein, ich fahre wirklich jedes Mal wirklich früh morgens los und bin dann, habe halt noch dann viel Zeit, um die Fußgängerzone von Salzgitter zu erkunden oder wo auch immer ich dann gerade bin, weil ich immer mindestens 3, besser 4 Stunden Puffer irgendwie einbaue für alle Fälle.
Und betrifft es nur diese, diesen Ortswechsel irgendwo ankommen oder ist es zum Beispiel auch so, dass du wahnsinnig Angst hast, Sachen zu spät abzugeben und Deadlines zu reißen? Weil da haben ja manche Leute haben überhaupt keine Wahrnehmung dafür. Für die sind es mehr so Serviervorschläge. Mhm. Und für mich ist es wirklich, wenn irgendjemand sich ein komplett fiktives Datum aus dem Arsch zieht, dann ist das für mich wirklich, das ist wirklich wie Moses kommt mit den Tafeln vom Berg Sinai und da steht das Abgabedatum drauf.
Ja, absolut, ja klar. Deadline ist Arschabtrag, okay. Also bis dahin. Aber das, wie gesagt, deswegen meine ich, man kann seine Ängste ja auch ein bisschen, man kann mit denen ja auch arbeiten. Die Angst vor der Deadline ist ja auch mit mein größter Motivator, um halt irgendwie voranzukommen. Wenn ich die nicht hätte, weiß ich nicht, ob ich irgendwas fertig kriegen würde. Wenn mir das nicht einfach eine Heidenangst einjagen würde, eine Erwartung zu enttäuschen und sei es die von niemandem außer mir selbst gehegte Erwartung, etwas pünktlich abzugeben. Auch da, Angst vorm zu spät kommen, Pünktlichkeit.
Genau, ja. Das meine ich, ja. Sag mal, und leidest du denn, aber man muss ja wirklich dann auch sagen, also das, meine Lesungsangst hat halt leider, ich will mich jetzt hier nicht interessanter machen, als ich bin, aber die hat halt leider überhaupt keinen Vorteil für mich. Deine Angst, zu spät zu kommen, hat ja nun immerhin den Vorteil, dass du de facto tatsächlich nie zu spät kommst und es ist blöd. Ich bin schon, weil dann der Zug halt 2 Stunden Verspätung hatte und ich mich weigere, weil ich das bin in der Vorstellung aufgewachsen, in einem Industrieland mit Infrastruktur zu leben. Ich weigere mich mehr als 2, 3 Stunden Puffer einzuplanen. Und du machst es halt anders. Du kommst halt auch nie zu spät. Das heißt, also die Angst hat eigentlich was Positives. Empfindest du sie denn als super unangenehm, wenn du dann da durch die Fußgängerzone von Braunschweig läufst? Oder ist es eigentlich sogar was, womit du dich halt total gut arrangiert hast?
Nö, damit habe ich mich total gut arrangiert, weil es ja auch wirklich niemand anders drunter leidet, außer ich, weil ich halt früher los bin und früher aufgestanden bin, als notwendig gewesen wäre. Und dann hänge ich halt noch so ein bisschen im Hotel rum und das ist schon in Ordnung. Nee, ich habe einfach gerne, wenn ich mich in Ruhe orientieren kann, wenn ich genau weiß, wo alles ist, wenn ich irgendwie, wenn klar ist,
wo die Fluchtwege sind.
Genau, wo die Fluchtwege sind. Wenn ich weiß, ich krieg noch was zu essen vorher und so weiter. Ich kann noch in irgendeinen Dönerladen gehen und mir einen Döner kaufen. All diese Dinge. Also insofern, ich kann mit der Angst arbeiten. Mir ist jetzt gerade eingefallen, du könntest natürlich bei deinen Lesungen jetzt einfach dafür sorgen. Du könntest mich einfach jedes Mal einladen. Ich komme jedes Mal mit und wir tun so, als würde ich als würden wir zusammen auf der Bühne sitzen und ich will einfach nur dein Emotional Support Lesungsbegleitung sein. Aber darum geht es, glaube ich, auch nicht. Ne? Es geht nicht um die Begleitung. Es geht um, weil du weißt ja am Ende, dass du allein auf der Bühne sitzt.
Schwierig. Also wenn mich jemand begleitet, ist es schon auch, das hilft mir tatsächlich vorher, aber ich habe gemerkt, dass dann eher diese, also wenn ich mit jemandem irgendwo ankomme und es ist genau die Situation, die ich vorhin beschrieben habe, es sitzen nur Angehörige der BüchereimitarbeiterInnen oder der Buchladen-MitarbeiterInnen da und es ist neonhell, das Mikrofon ist kaputt. Und alles sehen besorgt aus. Wenn ich alleine bin, ist das für mich überhaupt kein Problem. Wenn jemand dabei ist, fühle ich mich in der Situation für die andere Person verantwortlich und bin etwas gestresster. Ja,
verstehe.
Leider. Ich habe vorhin gesagt, und das habe ich so ganz, eigentlich habe ich da tatsächlich so ein bisschen Klaus-Jürgen Hemingway oder wie er heißt, gechannelt, als ich gesagt habe, dass mir eigentlich das Einzige, was mir beim Schreiben keine Angst macht, das Schreiben an sich ist. Mm. Ich glaube, das ist tatsächlich, wenn es so ist, wenn das stimmt, dann ist es so, dass das halt echt die Phase ist, wo ich ganz alleine bin und nur für mich verantwortlich bin, weißt du? Und das ist alles, was ich da falsch machen kann, betrifft nur mich und das kann ich alles auch wieder anders machen. Und ich bin für niemanden in der Situation, für niemandes Wohlergehen unmittelbar verantwortlich. Wir haben am Anfang wirklich sehr viel, wir haben angefangen mit Leiden am Schreiben. Das war unsere allererste Folge im Sommer 2018, Frühsommer 2018. Das ist echt was ich nicht mehr so richtig habe. Wie ist das bei dir?
Nee, ja, auch weniger. Ich leide auch nicht so am Schreiben. Ich leide jetzt zum Beispiel ganz konkret, also meine viel größere Angst als, wie finden Leute mein aktuelles Buch ist. Wie finde ich eigentlich mein nächstes Buch beziehungsweise mein nächstes Thema? Meine größte Angst ist eigentlich immer, dass mir nichts mehr einfällt. Dass mir nichts mehr einfällt. Ich weiß einfach noch nicht, was ich als nächstes schreibe. Und das ist etwas, was mir brutale Angst macht. Totale Angst. Also, wenn ich drüber nachdenke, was mich gerade umtreibt, am meisten ist es das. Ich habe noch kein neues Thema. Ich irgendwie bin jetzt durch mit dieser Trilogie. Ich kann jetzt auch wirklich nicht mehr darauf zurückfallen. Das ist jetzt abgeschlossen. Ich muss mir jetzt was ganz Neues ausdenken und ich habe noch nichts. Und das macht mir tierische Angst. Aber das ist zum Beispiel, glaube ich, auch eine Angst, die du nicht hast, weil du, glaube ich, immer schon weißt, was du als nächstes machst, oder?
Ja, also ich habe mich gerade gefragt, wirklich, was man da, also auch was du da sozusagen machen kannst. Ich habe eher immer zu viele Ideen und ich weiß dann auch gar nicht, ob das irgendwie alles gute Ideen sind. Aber ja, ich kann mir das schon auch vorstellen. Also ich versuche ja gerade aktiv so ein bisschen weniger produktiv in die Zukunft zu gehen und weniger so viele Bücher in kurzer Zeit zu schreiben. Und habe mir eigentlich jetzt auch, also ich versuche gerade vielleicht sogar auch auszuhalten, dass ich noch keinen konkreten Plan habe, was jetzt nach dem nächsten Buch passiert. Ich habe aber schon relativ deutliche Vorstellungen, was es sein könnte. Also es ist anders. Und ich frage mich wirklich gerade, was man... Könntest du dir denn... glaubst du, dass es was aus dir selber kommen muss? Oder glaubst du, dass es zum Beispiel was man sich eigentlich möglicherweise auch... zusammen, was du dir mit KollegInnen brainstormen könntest oder so? Oder hast du das Gefühl, du bist dafür ganz alleine verantwortlich?
Nein, ich glaube schon, dass ich mir da Brainstorming-Hilfe holen kann. Aber ich glaube, so ein grundsätzlicher, der erste Funke, der muss ja irgendwie bei mir liegen. Also ich muss ja auch überlegen, was ist denn jetzt eigentlich das Thema, das mich interessiert und mit dem ich mich die nächsten anderthalb, zwei Jahre befassen möchte. Und das kann einem ja keiner abnehmen. Ich weiß, du hast mir mal gesagt und es hat mir tatsächlich total geholfen. Ich denke halt immer, die Kreativität ist wie ein Gefäß und irgendwann ist es leer. Und du hast gesagt, aber das stimmt doch nicht. Die Kreativität ist wie ein Muskel, den du halt immer weiter trainierst.
Sowas habe ich gesagt, das ist ja widerlich.
Hast du gesagt, nö, wieso? Ich finde es gar nicht widerlich und ich finde es, mir hat es geholfen und mir hilft es immer noch.
Das ist so körperlich.
Ach komm.
Das mache ich nicht.
Ja, du.
Ich dachte, ich hätte gesagt, das
nicht
ist
ohne ein, Grund bin ich die Erotikschriftstellerin hier unter uns.
Total, total. Ich hatte gehofft, dass ich gesagt habe, das ist wie früher in manchen Fastfood-Ketten. Man kann mit dem gleichen leeren Becher immer wieder an die Maschine gehen und es kommt immer wieder was raus.
Okay, ich finde das mit dem Muskel
besser. Das macht gar keinen Sinn. Das mit dem Muskel macht viel mehr Sinn, sehe ich ein. Darf ich ganz kurz da nochmal einhaken? Also weil du offenbar lernfähig aus Erfolgen bist. Also eins muss ich ja mal ganz klar sagen. Ich finde, dass du nach junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid, eine super Idee für ein nächstes Buch hattest. Mhm. Und zwar eine wirklich auch super originelle und super völlig andere Idee, also so eine Near-Future-Geschichte, die du dann nicht weiter verfolgt hast. Einerseits, weil du ein bisschen das Interesse dran verloren hast und dann ist auch ziemlich klar den Wunsch gab, dass du im Junge-Frau-Universum bleibst und dann auch, weil das ist halt die Gefahr bei Near-Future-Sachen, dass die Zeitläufte so ein bisschen drüber hinwegbrettern. Ja. Aber
das sind sie ja nun definitiv nicht. Die Zeit läuft.
Jetzt wäre es wieder mega angesagt. Die Idee war total gut. Das heißt, das geht offensichtlich. Und du hattest ja nun auch in diesem Jahr schon eine Idee und einen Wunsch und einen Plan, wie es weitergehen könnte. Und du bist dann erstmal überzeugt worden von außen, dass das vielleicht nicht hundertprozentig gerade das Richtige ist. Also das heißt, da kommen ja ständig Sachen. Und ständig heißt, mehr als einmal alle paar Jahre muss ja auch nicht was kommen.
Ja, auch wieder wahr.
Also insofern, ich kann die Angst total verstehen, aber sie ist auch diese Angst. Man könnte ja jetzt sagen, ja, und ich habe ja auch bisher immer nur fiktional in diesem Kosmos geschrieben. Ja, das stimmt aber nicht. Du hast tatsächlich auch richtig gute Ideen. Ich fand auch die zweite Idee, ich weiß nicht, ob du über die hier schon mal gesprochen hast. Ich will jetzt, sonst musst du mich unterbrechen und wir müssen neu ansetzen und du schneidest es raus. Deine Cozy Crime-Idee fand ich total super. Und da wird was anderes kommen.
Also irgendwie weiß ich das auch, es wird schon was anderes kommen. Sie werden mir schon nochmal einen Vertrag geben, es wird schon irgendwie weitergehen. Es ist schon auch so, dass ich weiß, dass es eine irgendwie irrationale Angst ist, aber wie das ist mit irrationalen Ängsten. Sie sind ja trotzdem vorhanden und bevor ich sie nicht aktiv eingehegt habe, indem mir was eingefallen ist und auch zu meiner super guten Idee, die ich nach Junge Frau hatte, ich habe ja tatsächlich angefangen, das zu schreiben und dann habe ich…
Ich weiß, und zwar super.
Und es war super, aber halt schon auch nicht super genug. Ich habe es nicht rund gekriegt und am Ende hat der Verlag gesagt, lass mal liegen, mach mal was anderes.
Ich bin daran auch
gescheitert. Aber vielleicht hat es tatsächlich einfach auch nicht so in die Zeit gepasst und auch nicht in meine Erzählrahmen zu der Zeit gepasst oder wie auch immer. Ja, vielleicht setze ich da wirklich nochmal an, mal gucken.
Das würde ich nicht machen, einfach weil du seitdem dich weiterentwickelt und neue Ideen sich bei dir garantiert angesammelt haben. Ich finde aber nicht, dass das ein Scheitern ist, eine gute Idee zu haben, 120 Seiten zu schreiben, die ich wirklich sehr gut fand und dann festzustellen, das geht nicht, das kann ich nicht durchziehen und es ist auch besser, wenn ich es nicht durchziehe. Also vielleicht liegt es daran, dass ich das auch schon ein paar Mal erlebt habe. Ich kann halt wirklich nur sagen, also du hast, jetzt muss ich das tatsächlich selber mit dem scheiß Muskel sagen, da hast du den Muskel ja trainiert, den du jetzt brauchst. Ich weiß auch nicht, das Wort Muskel ist so eklig. Warum eigentlich?
Warum? Ich finde es nicht eklig.
Ach, weiß ich auch nicht.
Wir sind doch jetzt beide Kraftsportler. Eigentlich ist es doch voll unser Ding gerade.
Ja, das stimmt schon. Aber jedes Mal, also da sagt ja keiner Muskel, wenn ich da reingehe.
Ach Till, jetzt hast du mir, das ist ein bisschen ungleich verteilte Gruppentherapie-Erfolge hier. Du hast mir jetzt über meine Ängste hinweggeholfen und ich habe irgendwie gar nichts Gutes zu deiner Lesungsangst beitragen können. Es tut mir irgendwie leid.
Ich habe ja ganz aktuell Angst, muss dir überhaupt nicht leid. Und du hast mich sehr liebevoll gelobt für meine Lesung und darüber freue ich mich sehr.
Liebevolles Lob kannst du dir bei mir wirklich jederzeit abholen.
Das weiß ich.
Das weißt du ja.
Ich habe aktuell Angst vor Smash-Dogs.
Muss mir leider, ich bin nicht so ein Internet-Kid wie
sei
du.
Froh.
Was sind Smashdogs?
Nee, es hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Tool, was in einigen großen und kleinen Verlagen verwendet wird. Das ersetzt sozusagen die Fahne, die, oder wie es früher hieß, den ersten Fahnendurchlauf. Ja. Das heißt, es gibt einen Moment, es ist eigentlich so zwischen, also das Manuskript ist fertig und die tatsächliche Fahne wird hergestellt. Mhm. In dieser Phase gibt es ein Dokument, was dann was quasi wie Google Docs gleichzeitig der Autor, die Autorin, das Korrektorat und das Lektorat nochmal bearbeiten.
Oh Gott.
Und,
vier unlocked. Ja. Habe ich noch nicht mit zu tun gehabt.
Und dann kriegt man am Ende eine Fahne ausgedruckt, die wirklich nur noch dazu da ist, dass du halt diese typografischen und satztechnischen Anweisungen der Herstellung bearbeitest. Nämlich hier bitte eine Zeile einbringen, hier bitte zwei Zeilen streichen. Ja. Das heißt, dieses eigentliche, ich setze mich mit dem spitzen Bleistift als Autor hin und jetzt ist der Moment, wo ich noch mal eine Woche Zeit habe, wirklich meine ganzen Schließlichs wieder reinzuschreiben, die Lektorin rausgestrichen hat. Dieser Moment findet in sehr vielen Verlagen inzwischen in einem Programm, in einer Plattform, auf einer Plattform statt, die, wie gesagt, Smashdocs heißt. Und ich finde das total grauenvoll, weil es eine Phase mehr ist, wo du als Autorin auf deinen Bildschirm starrst, statt halt wirklich irgendwas in der Hand zu haben und wo auch noch du, also man kann es dann zwar wegblenden, was das Korrektorat macht, aber wenn man es aus Versehen nicht macht, es ist halt dann auch noch, man ist dann auch noch so auf so einer Baustelle. Also es ist, glaube ich, so, als wenn man irgendwie seine Wohnung renovieren lässt und den ganzen Tag auf der Baustelle rumhängt.
Ja.
Oder
und alle Gewerke da, gleichzeitig irgendwas zu tun haben.
Genau.
Oh Gott, ja, schrecklich.
Ja, genau.
Okay, damit hatte ich noch nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob das in meinem Verlag, ob die damit arbeiten, werde ich jetzt rausfinden.
Offenbar nicht.
Ja gut, wird sich jetzt zeigen.
Ich glaube, sie hätten dir schon, also ich glaube, es gehört, ich glaube, man bekommt in den Verlagen dann eine Schulung, wo einem beigebracht wird, dass man die AutorInnen mindestens ein halbes Jahr vorher seelisch drauf vorbereiten muss. Und man muss sich da tatsächlich auch, wie wir in der Branche sagen, ein bisschen reinfuchsen. Das kommt noch hinzu.
Ich habe also, Angst, dass ich irgendwas komplett kaputt mache und zerschieße für alle, weißt du?
Total. Furchtbar. Und ich habe, also bei Rowohlt machen sie das jetzt seit, ich glaube, es ist das dritte oder vierte Buch. Und ja, du sagst, ich schreibe so viel, es stimmt, aber bei Rowohlt mehr als ein Buch im Jahr war es jetzt dann, also es ist bei mir jetzt jeweils auch ungefähr ein Jahr her, dass ich mich mal damit, oder länger, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und das macht mir jetzt gerade Angst.
Ich bin nur so froh, dass, das noch abzuschließen. Dass Martin Weiser sich mit sowas nicht mehr auseinandersetzen musste. Das ist eigentlich das, was mich tröstet.
Ja. Ich frage mich, ob das war, was ihn gekillt hat.
Ja, ich meine, gut möglich. Sehr gut möglich.
Content-Warnung. Wir sind jetzt eh schon beim Thema Sterben und Tod.
Ja.
Und wir kommen zu dem Segment und es ist so ein bisschen die Frage, ob du nicht vielleicht doch mal irgendwie so einen kleinen Trenner dir ausdenkst oder ob ich vielleicht dir noch mal so ein bisschen Musik finde oder von meinem, vielleicht auch machen lasse, von unseren Kindern.
Ja.
Dass wir nämlich die Bücher von Sexy und Bodenständig HörerInnen kurz in die Kamera halten.
Ja. Oh ja, lass mal, vielleicht könnte dein Sohn einen kleinen Trenner für uns komponieren. Das fände ich sehr schön.
Ja. Sage ich ihm. Katinka Refieu hat im Arche Literaturverlag, ein sehr schöner Verlag, das Buch, den Roman Zu wenig vom Guten veröffentlicht und hat, während sie dieses Buch verfasst hat, unter anderem schreibt sie, aber natürlich, ich sag mal, also sie hat nicht geschrieben unter anderem, ich will jetzt nur nicht so tun, als wäre es nur das, hat sie sexy und bodenständig gehört. Meine Schwester wurde nie begraben. Mit diesem Satz fängt dieses Buch an und sehr starker erster Satz. Eines Tages sagt Mutter, es wird Zeit. Sie nimmt die Urne vom Regal, wischt den Staub vom Deckel und wir gehen gemeinsam in den Wald. und so weiter und so fort. Also das ist eine ungarisch-schweizer Heimat- und Familiengeschichte. Heimat im Sinne von dieses Konzept hinterfragen, erforschen, in Frage stellen und so weiter. Und leider, wir haben jetzt viel über Ängste und so weiter gesprochen. Meine Angst ist auch immer, dass ich einfach vor allem in diesen Buchphasen nicht genug Zeit habe, um Bücher von KollegInnen zu lesen. Aber das, was ich von dem Buch sehe, finde ich total toll. Und es ist vorne ein Doppeleis, wie auch ich es in den 70er, 80er Jahren geliebt habe. Drauf, ja. Weißt du, so eins, was links grün und rechts orange und dann so eine Schokohaube.
Ja, stimmt. Aber hast du, das sieht ja so aus, als müsste man es teilen, ne? Also ich meine, ja, ja, man will es natürlich nicht teilen und dann immer die Angst, dass wenn man es auseinanderbricht, tatsächlich, dass man das ganze Ding einfach zerstört. Oder dass man die schlechtere Hälfte, also dass man mehr abgibt, als man, weißt du? Ich meine, was ist das für ein Konzept für ein Eis?
Du hast, ja, also auf dem Buch von Katinka Rufieux ist definitiv, wird dieses Eis von einer einzelnen Person verzehrt, beidhändig. Weil man sieht das oben. Ja, genau, Double Fisting. und ich habe natürlich wirklich, wir sind beide mit kleineren Schwestern aufgewachsen. Also wenn es solche Eise gab, habe ich die mit meiner Schwester teilen müssen. Und der Teilungsvorgang war immer problematisch. Und wir wollten beide die grüne Seite. Das kann ich Ihnen ganz genau sagen.
Jeder will immer die grüne Seite, das ist ja irgendwie ganz klar. Ja, insofern wirklich ein Eis, das Zwietracht in die Familie bringt, das unser Land weiter spaltet. Aber
insofern, ich meine, ich sag's nochmal, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, der Titel des Buches ist zu wenig vom Guten.
Ja, perfektes Cover.
Es ist wirklich ein hervorragendes Covermotiv, muss man echt mal sagen, ja. Respekt.
Also freut mich total, ich finde es immer richtig toll, wenn Sexy und Bodenständig HörerInnen uns darüber informieren, dass Bücher von ihnen erschienen sind und super.
Du hast auch
Ich habe auch eins, und zwar hat Vera Hohleiter das Buch Jenseits der Dinge veröffentlicht und beim Schreiben oder vor oder nach dem Schreiben auch viel sexy und
starker Titel.
Sexy und bodenständig. Sexy und Herr von Bödefeld. Sexy und bodenständig gehört. Der Roman Jenseits der Dinge ist erschienen in einem Schweizer Indie-Verlag namens Edition Bücherlese. Und was ich total super finde, ist, es geht darin um ein Schweizer Forschungsteam, die die an Gehirnaktivitäten und so weiter forschen, unter anderem zusammen mit einem koreanischen Mönch. Und deswegen gibt es relativ viele koreanische Namen in diesem Buch und Vera Hohleiter hat zusammen mit ihrem koreanischen Mann ein kleines YouTube-Video aufgenommen, wo sie die korrekte Aussprache all dieser Namen nochmal präsentiert und das fand ich ein super Service, also für alle, die mit diesem Buch zu tun haben, die es interessiert, für die Pressearbeit und so weiter, ein sehr sweetes Video und mit Sicherheit ein richtig super Buch. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Das ist unser Schweiz-Special heute gewesen. Und wir verlinken wieder alles in den Shownotes.
Total super, dass wir in der ganzen Dachregion gehört werden.
Ich gehe jetzt relativ angstlos in den weiteren Tag, das sage ich dir.
Richtig gute Gruppentherapie-Session hier wieder.
Schon, ja, finde ich auch.
Ich gehe auch vergleichsweise angstlos jetzt wieder an mein Lektorat und kürze schließlichs raus, beziehungsweise drücke auf Änderung annehmen ab Seite 80, wo ich mich gerade befinde.
Ja, das ist die große Frage im Leben. Wann drückt man Änderung annehmen und wann drückt man Änderung ablehnen?
Allerdings, siehst du vom Kleinen das große Denken. Herrlich, herrlich, lieber Till. Ich wünsche dir alles Gute für diesen angstfreien Tag.
Ich dir auch. Bis nächste Woche. Tschüss.